Dann darf ich mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich hatte ja die Aufgabe, jetzt ein Update zu geben über die Entwicklung des Nierenzellkarzinoms im Jahr 2023, was ich gerne tun werde. Und wenn Sie das jetzt hier sehen, dann ist das natürlich so, dass ich wahrscheinlich gerade auf der Terrasse in Sizilien sitze und keinen Internetanschluss habe, denn ansonsten würde ich das natürlich versuchen, auch live mit Ihnen zu besprechen. Was auf jeden Fall möglich sein wird, dass ich danach dann auch telefonisch für Fragen ohne Probleme zur Verfügung stehen werde. Gut, also es geht um Nierenzellkarzinom, was hat sich entwickelt im Jahr 2023. Ich habe natürlich die ein oder anderen Disclosures auch noch, die Sie hier sehen können. Und dann gehen wir in medias res. Und wenn es um die medikamentöse Tumortherapie geht, dann kommen wir auf keinen Fall an dem Thema Adjuvanz vorbei. Wir haben ja eine positive Studie, die allerdings schon ein bisschen älter ist. Das ist die Keynote 564, wo wir adjuvant bei höhergradigem und intermediärem Risiko beim Nierenzellkarzinom nach der Operation pembrolizumab verabreicht haben. Diese Studie hat ein positives Ergebnis gebracht. Sie sehen hier das krankheitsfreie Überleben in der ITT-Population, wo wir erstmal natürlich einen sehr positiven Effekt sehen mit einer Risikoreduktion von etwa 10%, bezogen, wie gesagt, auf die gesamte Population. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das dann auch so, dass man jedem Patienten in der Situation eine Adjuvanz geben muss? Dafür müssen wir ein bisschen intensiver in die Studie hineingucken und schauen, wie haben die das Ganze überhaupt aufgezogen. Und zunächst muss man erstmal unterschiedliche Gruppen definieren. Es gibt eine sogenannte Intermediate High Risk Gruppe, die Sie auf dem Bild erkennen können. Es gibt eine High Risk Gruppe und dann gibt es eine spezielle Gruppe, die M1-NED, das heißt also metastasiert, aber nach Entfernung der Metastasen ohne Hinweis auf aktuelle Tumorerkrankungen. Und wenn wir uns dann in der Analyse anschauen, wie diese einzelnen Gruppen gelaufen sind, dann sehen wir natürlich, dass wir durchaus Unterschiede bei den Disease-Free-Survival-Daten erkennen können, insbesondere auf der rechten Seite die M1-NED-Gruppe, die natürlich exzellent und viel und sehr, sehr gut läuft im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Wobei das bei den anderen beiden Gruppen eben etwas geringer ist, was den Unterschied angeht. Gucken wir uns die Überlebensdaten an, muss man sagen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Auf lange Sicht haben wir zwar einen gewissen Vorteil für die Adjuvanzgruppe, der sich aber bisher noch nicht als signifikant herausgestellt hat, sodass wir also sagen können, bezüglich des krankheitsfreien Überlebens haben wir mit Sicherheit Vorteile durch die Adjuvanz. Aber was das Gesamtüberleben angeht, und da sind möglicherweise die Daten auch einfach noch nicht reif genug, können wir zurzeit eigentlich anhand dieser Studie noch nicht so richtig viel sagen. Wenn man aber jetzt nochmal nachschaut und sagt, naja gut, wenn ich jetzt allen Patienten das geben würde, was haben die denn für ein zusätzliches Risiko, wenn sie diese Therapie bekommen im Vergleich zur Placebo-Gruppe? Und da sehen wir, dass wir durchaus nicht unerhebliche Nebenwirkungen zu verzeichnen haben. Wenn Sie hier sehen, dass Sie eben Grad 3 bis 5 Nebenwirkungen in der sozusagen Gruppe der Pembrolizumab-Gruppe eben deutlich höher ist als in der Placebo-Gruppe. Das versteht sich im Grunde von selbst, aber wir müssen in jedem Fall natürlich die Patienten darüber aufklären, dass durch die Therapie auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Nebenwirkungen auftritt. Interessant dabei ist natürlich auch nochmal in die Subgruppenanalyse hineinzuschauen. Und hier sehen wir, dass wir doch die eine oder andere Gruppe haben, die eben die Null durchaus schneidet, sodass wir also hier nicht unbedingt von einem Vorteil dann ausgehen können. Und wenn man das Ganze so ein bisschen im Detail weiter anschaut, dann sehen wir, dass insbesondere die PD-L-positiven Patienten von dieser Therapie profitieren. Wir sehen, dass die niedergradigen Tumoren, also G2, eigentlich kaum profitieren, G3 gerade mal eben so. Und natürlich die vorher schon relativ kranken Patienten, also mit einem ECOG kleiner Null, größer Null, Entschuldigung, durchaus auch ihre Schwächen zeigen in dieser Studie. Wenn wir weitergehen, gibt es noch eine bestimmte Subgruppe, die sicherlich ganz erheblichen Vorteil noch zeigt, und das sind eben die Sarkomatoiden, differenzierten Tumoren in dieser Gruppe, die eben doch eine deutliche Verbesserung auch des Disease-Free Survivals dann auch aufzeigen. Wenn man das Ganze zusammenfassen will und ein Fazit aus dieser Studie ziehen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass die Indikationsstellung für die Verabreichung einer Adjuvanz mit Pembrolizumab kritisch gesehen muss. Also man sollte nicht mit der Gießkanne hingehen und diese Medikamente austeilen. Was sicherlich sinnvoll ist in der Situation, ist, dass man einen PD-L-Status bestimmt, auch wenn das jetzt zulassungstechnisch erstmal keine Rolle spielt, aber die PD-L-positiven Patienten profitieren doch erheblich mehr von dieser Therapie als die nicht-positiven, sodass man zusammenfassen kann, dass die Indikation nach meiner Meinung zumindest bei den positiven PD-L-Patienten, bei den M1-NED-Patienten, es sollte mindestens ein G3 in der Differenzierung vorliegen oder eine sarkomatoide Differenzierung. Und was sich natürlich aus dieser ganzen Geschichte noch für eine Frage ergibt, ist letztlich das Problem der Nachfolgetherapie. Sollte der Patient dann in Progress gehen, was haben wir zur Verfügung? Ist das dann ein Patient, der erstlinienmetastasiert ist mit den entsprechenden Möglichkeiten, die dann zur Verfügung stehen, oder ist das dann schon eine zweite Linie? Das können wir sicherlich im Anschluss an den Vortrag gerne nochmal diskutieren. Kommen weiter zum metastasierten Nierenzellkarzinom. Und da hat sich ja nun in den letzten Jahren relativ viel getan, muss man sagen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen eingeteilt über die Zeitachse. Es gab eine sehr dunkle Zeit. Kann ich mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit der Urologie, da hatten wir eigentlich beim metastasierten Nierenzellkarzinom so gut wie keine Möglichkeit. Da haben wir dann versucht, mit Interleukin, Interferon und Ähnlichem die Patienten zu behandeln, mit aber einem sehr, sehr schlechten Überlebensdaten. Dann kam ab 2006 die Angiogenese-Ära oder das, also die Target-Therapie, also wo die Angiogenese entsprechend angegangen wurde über die Medikamente, und dann ab 2016 die Ära der Immuntherapie und dann etwas später dann auch die Kombination von Immuntherapie, entweder mit einer zweiten Immuntherapie oder dann eben mit den TKIs. Gucken wir in die Leitlinie, sehen wir, dass wir anhand dem Fall jetzt der EAU-Guidelines, das ist, betrifft aber letztendlich natürlich auch die S3-Leitlinie aus Deutschland, dass wir abhängig vom Risikostadium bei den metastasierten Patienten im Grunde mittlerweile eine höhere Anzahl von Therapien zur Verfügung haben in der ersten Linie. Und das sind eigentlich alles eben diese Kombinationstherapien, das kennen Sie ja alles schon, unterschiedliche Substanzen, die dann in Kombination gegeben worden sind. Das ist sicherlich Ihnen erstmal allen bekannt. Wenn wir dann sagen, gut, wir haben mehrere Therapien zur Verfügung, die letztendlich ähnlich wirksam sind, dann müssen wir natürlich mal überlegen, was könnten wir denn für Gründe finden, warum ich mich für die eine oder andere Therapie entscheide. Hier sind ein paar Gründe aufgeführt. Also erstmal muss man natürlich gucken, was ist zugelassen, in welcher Situation, wie ist die Leitliniensituation. Aber eben auch, was will ich jetzt bei den Patienten erreichen? Brauche ich ein langes Überleben oder ein hohes Overall Survival? Brauche ich in erster Linie eine Symptomkontrolle? Wie sind die Patienten überhaupt beschaffen? Komorbiditäten? Dann muss ich mir natürlich überlegen, in der Sequenz, was kann ich denn später, wenn der Patient doch nochmal in den Progress geht, dann noch geben? Und wie bringe ich vor allem auch diese Therapie in den Lebensalltag der Patienten unter? Kontraindikationen ist natürlich, versteht sich von selbst, wenn Sie da welche haben, können Sie bestimmte Therapien einfach von vornherein gar nicht einsetzen. Jetzt müssen wir uns hier mal den berühmten Magic Table anschauen, und da sehen wir, wenn wir jetzt die einzelnen Kombinationen vergleichen, im Grunde sehr, sehr ähnliche Ergebnisse, die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass also alle Bierkombinationen, entweder Immun-Immun oder Immun-Checkpoint-TKI-Kombinationen grundsätzlich sehr, sehr gutes Ansprechen zeigen. Es gibt noch eine dritte sozusagen, wo wir eine Doppelimmun mit TKI-Kombination haben, die Cosmic 313, wobei die, muss man sagen, von der Toxizität einfach rausfällt und sicherlich im Augenblick, sagen wir mal, im Alltag für uns keine Rolle spielt. Wir gucken also und schauen, wie ist denn die Gesamtansprechrate, und da sehen wir hier zum Beispiel bei der Pembrolizumab-Lenvatinib-Studie doch ein unglaublich großes und gutes Gesamtansprechen. Da ist der einzige Unterschied jetzt hier in der Immun-Immun-Kombi eben Ipi und Nivo in Kombination, dass das Gesamtansprechen geringer ist. Wir gucken auf die Raten der Complete Response und hier sehen wir im Grunde auch, sagen wir mal, im Großen und Ganzen ähnliche Daten mit einem vielleicht gewissen Vorteil hier auch wieder für Pembrolizumab und Lenvatinib. Jetzt müssen wir aber dann nochmal gucken und sagen, wie lange dauert denn, wenn die Patienten ansprechen, das Ansprechen an. Und hier sehen wir eben dann doch den ganz erheblichen Unterschied, dass wir hier bei den Immun-TKI-Kombinationen etwa so bei 2 Jahren sind im Durchschnitt und aber jetzt eben die Immunkombination offensichtlich hier mit einem relativ langen Verlauf die 50% noch gar nicht erreicht hat. Also das scheint hier eine Therapie zu sein, die eben doch sehr, sehr nachhaltig ist, wenn sie denn anspricht. Also das sind sicherlich alles Dinge, die müssen wir mit einbeziehen in unsere Entscheidung, die Patienten zu beraten. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir auf die Nebenwirkungen gucken müssen und hier kann man eigentlich, wenn man sich die Tabelle anschaut, ganz klar sagen, dass das im Grunde gehupft wie gesprungen ist, was sie dort einsetzen. Sie müssen bei fast allen Patienten mit Nebenwirkungen rechnen, bei einem nicht unerheblichen Anteil eben auch mit behandlungswürdigen Grad 3 bis 5 Nebenwirkungen, sodass wir also hier im Zweifelsfall eigentlich keinen Anhalt haben für uns oder uns für eine bestimmte Therapie dann auch wirklich zu entscheiden. Was können wir also noch machen? Wir gucken jetzt mal nach dem progressionsfreien Überleben und jetzt habe ich hier Ihnen die zwei, sagen wir mal, Studien gegenübergestellt. Das ist also die CheckMate 214, also die erste mit Ipi-Nivo und hier sehen wir eben, dass wir ganz am Anfang, was das progressionsfreie Überleben angeht, doch einen erheblichen Abfall haben, aber nach hinten dann eben diese berühmte Immunschulter, die sich dann entwickelt. Und wir haben hier eben dann doch über lange Sicht, und Sie sehen hier, dass wir bei 60 Monaten mittlerweile im Verlauf sind, 31% ansprechen. Und das Ganze scheint doch sehr, sehr stabil sich nach hinten raus zu entwickeln. Im Vergleich dazu jetzt die Immun-TKI-Kombination mit Pembrolizumab und Lenvatinib. Hier sehen wir das also erstmal, weil wir, das hatten wir ja vorhin schon gesehen, doch ein erheblich gutes Ansprechen auf die Therapie ist, aber dann über die Zeit hin das Ganze dann doch etwas abnimmt. Und wir können nicht unbedingt sicher sagen, dass wir hier eine Schulter bekommen, sondern es scheint sich nach unten hin dann doch so zu entwickeln, dass sich die Kurven dann irgendwann schneiden. Deshalb die Frage, sind eben diese Immun-TKI Kombinationen, sind die möglicherweise eben auch mit einem dauerhaften Ansprechen versehen? Da kann man im Grunde nur sagen, vielleicht. Sie sehen, wie gesagt, hier die Kurven kommen so ein bisschen näher aneinander, je später der Untersuchungszeitpunkt ist. Jetzt wird natürlich immer argumentiert und gesagt, dass in der Studie teilweise eben die Patienten dann nur noch den TKI bekommen haben und nach 2 Jahren die Pembrolizumab-Therapie eingestellt wurde. Das mag sicherlich in der Situation eine Rolle spielen. Aber Sie sehen eben im Vergleich auch dazu in der anderen Kombination Nivo und Ipi, dass wir eben bei den Patienten, die ansprechen, über 56% der Patienten eben haben, die ein dauerhaftes Ansprechen dann zeigen. Und das ist natürlich schon auch eine sehr überzeugende Kurve, die wir jetzt hier haben. Was könnte man noch für eine Therapieentscheidung heranziehen? Auch hier ist die Tumorbiologie sicherlich wieder eine ganz wichtige Frage. Wie sieht es mit sarkomatoiden Tumoren aus? Und auch hier sehen wir bei der CheckMate 214 dass eben in der Doppelimmunkombi doch ein sehr, sehr großer Vorteil für die sarkomatoiden Tumorbiologien besteht, insbesondere dann auch, wenn das Ganze noch mit dem PDL-Status dann in Kombination gebracht wird. Im Gegenzug hier wieder Clear, also Pemlenba, da sehen wir für beide Gruppen im Grunde sicherlich einen Vorteil durch die Therapie, aber wir haben jetzt eben keinen Unterschied, sodass wir also jetzt hier nicht sagen können, wir müssen jetzt bei einer sarkomatoiden Differenzierung unbedingt eben diese Therapie einsetzen. Sicherlich ist sie insgesamt eine gute Therapie, aber ich denke im Zweifelsfall, wenn man sich das anschaut, ist die sarkomatoide Differenzierung doch günstiger aufgehoben in dieser Gruppe mit Ipi-Nivo. Was natürlich auch eine ganz erhebliche Rolle spielt, ist, was will der Patient eigentlich und was sind aktuelle Daten jetzt hier vom ASCO 23. Und hier kann man ganz klar sehen, dass natürlich das Wichtigste für den Patienten ist, und das kann man durchaus verstehen, dass er natürlich geheilt wird. Das heißt also, dass alle Anzeichen der Erkrankung eliminiert werden und letztendlich das Ganze auch dauerhaft. Das ist das Hauptinteresse des Patienten. Was das am Ende kostet, ist dem natürlich völlig wurscht. Insofern kann man ganz klar sagen, also Patienten technisch gesehen, die wollen die beste Therapie haben, aber das ist, versteht sich im weitesten Sinne von selber. Wenn man jetzt vielleicht so eine Art Ablaufschema, wie könnte ich mich entscheiden, hier von David Brown auch im ASCO 2023 vorgestellt. Das finde ich persönlich eigentlich ein ganz interessantes Schema. Also die Frage ist natürlich, wie sieht es aus, wenn wir wenig Metastasen haben, sind die möglicherweise resektabel, würden wir also eine Lokaltherapie des Nierentumors durchführen, die Metastasen resizieren oder abladieren und dann könnte man tatsächlich in diesem Fall natürlich auch über eine adjuvante Therapie mit Pembrolizumab nachdenken. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir uns überlegen, was haben wir für eine Tumorbiologie oder Histologie. Im Augenblick, wo wir sarkomatoide Tumoren vorfinden, ist sicherlich eine wichtige Überlegung, eben dann doch in die Immun-Immun-Kombi zu gehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist immer die Frage an den Patienten, brauchen wir jetzt ein schnelles Ansprechen, zum Beispiel bei einer extrem hohen Tumorlast. Da sollte man sich dann auf jeden Fall für eine IO- und TKI-Kombination entscheiden und zumindest nach meinem Verständnis auch von den Daten her ist sicherlich dann Pembro und Lenba in der Kombination zu bevorzugen. Wenn ich, sagen wir mal, wenn ich keine schnelle Antwort unbedingt brauche, weil vielleicht die Tumorlast nicht so hoch ist und mir in erster Linie sozusagen die Länge oder das Langzeitansprechen wichtig ist, dann wäre das auch sicherlich wieder eine Entscheidung dann für eine Immuntherapie. Wie gesagt, das ist alles sehr subjektiv, das muss jeder dann auch mit den Patienten besprechen, aber im Rahmen eben dieser Fülle an Therapien, die wir zur Verfügung haben, ist es durchaus ein sinnvolles Schema, finde ich, was man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, und jetzt kommt halt die große Frage, und das ist im Grunde das, was uns jetzt alle beschäftigen muss, was kommt denn jetzt bei Progress? Und da kann ich einfach erstmal nur ein großes Fragezeichen hinmachen. Der erste Blick ist natürlich in der Situation wie immer in die Leitlinien. Und auch hier hält sich die europäische Leitlinie sehr, sehr zurück. Das heißt, es wird natürlich darauf erstmal gepocht und geschaut, naja, was haben wir denn für eine Vortherapie gehabt? Und wir haben natürlich alte Daten, wo wir aus der Zeit der TKI-Monotherapie, wo wir dann auch im Rahmen von randomisierten Studien bestimmte Zweitlinie dann auch definieren konnten. Da wäre in dem Fall Nivolumab und Cabozantinib sicherlich erstmal eine gute Wahl. Als Alternative dann Axitinib, wobei das also auch wieder voraussetzt, dass man vorher Sunitinib gegeben haben muss. Das können Sie also, wenn Sie zum Beispiel Pazopanib gegeben hätten oder sowas, sind Sie mit Axitinib dann schiebewerfend der Zulassung falsch. Also Fakt ist, hier haben wir eine Gruppe, da haben wir studientechnisch gute Daten, um zu sagen, was kann ich in der zweiten Linie geben, aber ist diese Gruppe eigentlich überhaupt heutzutage noch in, sagen wir mal, relevantem Maße vorhanden. Und da muss man sicherlich auch erstmal ein großes Fragezeichen dran setzen, denn es gibt kaum noch, also jetzt neu aufgetretene metastasierte Nierenzellkarzinome, die mit einer Monotherapie TKI behandelt werden. Das heißt, es gibt eben Kontraindikationen. Also diese Gruppe ist sehr, sehr klein. Das heißt also, wir müssen uns hiermit beschäftigen. Also die alle, die vorher sozusagen irgendwas mit Immun bekommen haben, die sollen dann also nach Leitlinie eben wiederum eine Targettherapie VEGF bekommen. Aber, und jetzt gucken wir hier mal auf die vier, hier geht es einfach um Expertenmeinung. Also wir haben überhaupt keine Studiendaten dazu, um zu sagen, was ist jetzt wirklich gut oder schlecht. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Studien vielleicht hineingucken, was gibt es für Studien, was läuft. Interessant sicherlich und ich finde auch sehr, sehr mutig die Präsentation der Daten der Kontakt 03-Studie, wo sie im Grunde nach einer Primär- oder First-Line-Immuntherapie oder Immunkombi, TKI-Kombi dann eben geguckt haben, was passiert denn, wenn wir Carboxantinib geben oder vielleicht sogar noch Carboxantinib und wiederum ein Immuntherapeutikum, in dem Fall das Atezolizumab, also ein PD-L1-Inhibitor. Und da muss man sagen, wenn man jetzt in die Daten reinschaut, dann kann man ganz klar sagen, und ich habe Ihnen jetzt nur die Überlebenskurve mitgebracht, die Disease-Free-Survival-Kurve sieht im Grunde genauso aus, dass wir also durch die Hinzunahme eines Immuntherapeutikums zum TKI in dieser Situation, also nach First-Line-Immun-TKI oder Immun-Immun, eigentlich keine Vorteile sehen. Wir sehen, dass das Carboxantinib offensichtlich doch einen gewissen Überlebensvorteil dann auch bringt, aber die Hinzunahme eines weiteren Medikamentes, zumindest aus der klassischen Immun- oder Checkpoint-Inhibitor-Gruppe, scheint da keine wirklich große Rolle zu spielen. Ja, dann müssen wir eben gucken, was ist denn so noch in der Pipeline überhaupt, ne? Und jetzt ist mal die Frage, neue Medikamente, neue Wirkmechanismen, da ist sicherlich das Belzutifan im Augenblick, das sicherlich, was auch studientechnisch am weitesten jetzt schon untersucht wird. Wir können überlegen, und auch hier gibt es mittlerweile zumindest auch beim Harnblasenkarzinom, aber jetzt finde ich auch beim Nierenzellkarzinom Bestrebungen, eben die Ansprechrate der Immuntherapie, also der klassischen Immuntherapie, wie wir sie kennen, eben mit PD-L1, PD-1 und CTLA-4 Manipulationen noch zu verbessern. Und da gibt es eben bestimmte Targets, die man auch nochmal zusätzlich angehen kann. Ganz wichtig, nach meinem Verständnis, ist die CAR-T-Zell-Therapie, die aber beim Nierenzellkarzinom natürlich auch noch in den Kinderschuhen steckt. Und die nächste Frage ist natürlich, können wir möglicherweise unsere Therapie schon früher stratifizieren, indem wir eben Marker generieren müssen, die uns sagen, ob jetzt eine bestimmte Therapie vielleicht von vornherein Vorteile oder vielleicht auch eher Nachteile bringen würde, sodass man auch vielleicht in der First Line schon ein bisschen besser sortieren kann und nicht eben alles, was man hat, erstmal in die Patienten reinschüttet. Aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Im Augenblick bleibt uns nicht so richtig viel anderes übrig. Aber gucken wir mal ein bisschen weiter rein. Belzutifan, wie schon angesprochen, das ist ein HIF-2-Alpha-Inhibitor und also HIF heißt Hypoxia-Inducible Factor und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie gut die Zelle mit Sauerstoff versorgt wird. Und eine Minderversorgung mit Sauerstoff in der Tumorzelle ist gut für einen Tumor. Das heißt, das führt zu Progress, das führt im Grunde auch zu Resistenz gegenüber verschiedenen therapeutischen Ansätzen. Und diese HIFs, die regulieren eben die Reaktion der Tumorzelle auf Hypoxie und aktivieren eben nachgeschaltete Prozesse wie die Zellproliferation, die Angiogenese und natürlich auch das Überleben der Zelle. Und das sind natürlich alles Dinge, die eine Tumorzelle grundsätzlich nutzt, um eben sich fortzupflanzen. Und wenn man da eben einschreiten kann in diese Prozesse, dann hat man natürlich eine gute therapeutische Möglichkeit, diesen Tumor auch zumindest im Wachstum zu verlangsamen oder sogar zu eliminieren, wenn man jetzt das Überleben der Zelle in dem Fall nimmt. HIF2-Alpha wird durch das von Hippel-Lindau-Gen unter anderem mitreguliert und ein Gendefekt in diesem Bereich führt eben zu einer Akkumulation dieses HIF2-Alphas, was dann eben wieder dazu führt, dass diese Prozesse überwiegen und eben der Tumor schneller wachsen kann. Das ist hier nochmal kurz schematisch gesehen, hier ist dieses Gen, was letztlich, also das von Hippel-Lindau-Gen, was letztlich Einfluss nimmt. Am Ende ist es so, dass eben dieses Belzutifan als Medikament das HIF2-Alpha oder die Interaktion zwischen HIF2-Alpha und HIF1-Beta unterbricht und damit eben diesen Prozess, den ich gerade angesprochen habe, nicht stattfinden lässt. Das heißt also, die Zelle hat mehr Schwierigkeiten zu überleben, die kann nicht so gut proliferieren und ähnliches. Ich hatte ja das von Hippel-Lindau-Gen schon angesprochen. Das ist also naheliegend, dass also dieses Medikament erstmal untersucht wurde bei Patienten, die eben von vornherein schon einen Gendefekt haben und das ist eben beim von Hippel-Lindau-Erkrankungen der Fall. Wir wissen ja alle, dass diese Patienten nicht unerheblich im Anteil auch mit Nierentumoren auffallen und wir sehen hier eben in einer Studie, die auch hoch publiziert wurde im New England Journal of Medicine, dass eben doch durch die Verabreichung von Belzutifan, also die Unterbrechung sozusagen der Interaktion von diesen HIFs doch ein sehr, sehr gutes Ansprechen zeigt. Also alle Patienten haben zumindest angesprochen, wobei man natürlich jetzt hier klassischerweise eben diese 30% Marke, dann bleiben aber immer noch fast 50% der Patienten übrig, die eben doch eine sehr, sehr gutes Ansprechen gezeigt haben und der Rest ist zumindest stabil geblieben. Also das scheint doch in der Situation ein ganz wirksames Medikament zu sein. Und das hat natürlich dann eben dazu geführt, dass das weiter eben in Studien dann auch beim normalen Hirnzellkarzinom dann eingesetzt wurde, also beim Klarzellkarzinom in der zweiten Linie, aber auch adjuvant mittlerweile in der ersten Linie wird es eingesetzt. Sie sehen also hier diese ganzen Light-Spark-Studien, das sind alles Studien, wo Belzutifan in unterschiedlichsten Kombinationen eben im Augenblick in Studien eingesetzt wird. Und die einzige Studie, die jetzt zumindest schon mal sozusagen ein gewisses Ergebnis gebracht hat, ist die Leitzwag 5. Da ist einfach in der zweiten Linie Belzutifan gegen Everolimus in der zweiten Linie getestet worden. Und zumindest können wir, also hier ist nochmal das Studiendesign. Das sind alles Patienten, die eben früher Checkpoint-Inhibitor oder Kombination mit VEGF-Target-Therapie eben hatten. Die einen haben eben Belzutifan bekommen, die anderen Everolimus. Und zumindest haben wir jetzt aus der Presse schon mal gehört, dass diese Studie zumindest, was den ersten Primär-Endpunkt angeht, nämlich das progressionsfreie Überleben, ein positives Ergebnis gezeigt hat, aber Daten haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise jetzt beim ESMO dann vorgestellt wird, aber das ist ja leider erst dann nächste Woche. Dann gibt es eine andere Studie, die sicherlich auch ganz interessant ist. In der zweiten Linie ist eben das Belzutifan in Kombination mit Lenvatinib gegen Cabozantinib, also sagen wir mal TKI-Therapie, die sicherlich in die erste Wahl kommen würde jetzt im Augenblick, wenn wir akut in der Situation entscheiden müssten, dann würden sich viele wahrscheinlich sowieso für Cabozantinib erstmal entscheiden, aber dagegen eben dann diese Kombination. Diese Studie ist zumindest was die Rekrutierung angeht abgeschlossen und da sind wir auch gespannt, was wir für Ergebnisse bekommen. Okay, und was bringt die Zukunft? Ich hatte ja schon gesagt, neue Targets in der Immuntherapie, die Effizienz der Immuntherapie erhöhen sollen. Was können das für Targets sein? Sie sehen hier ein Bild, das ist die Interaktion zwischen eben der antigenpräsentierenden Zelle, in dem Fall der Tumorzelle und der T-Zelle, die ja dafür verantwortlich ist, dass sie dann diese Tumorzelle oder antigenpräsentierende Zelle eliminiert. Und was wir bisher eben angehen mit unseren normalen Checkpoint-Therapien ist dieser Bereich, also PD-1, CTLA-4. Es gibt aber eben, wie gesagt, noch eine ganze Menge andere Mechanismen, die eben für die Kontaktierung und das Anbinden der T-Zellen an die Tumorzelle dann auch eine entscheidende Rolle spielen. Das ist unter anderem hier das LAG3, TIGIT und eben TIM3 sind im Augenblick zumindest im Fokus jetzt von irgendwelchen Medikamenten. Da können wir aber im Augenblick, was das Nierenzellkarzinom angeht, erstmal nur auf andere oder Daten anderer Tumoren zurückgreifen. Und wir hatten ja auch schon bei der Immuntherapie damals, also zu Beginn, als das mit Nivolumab losging, hatten wir immer den Vergleich mit dem malignen Melanom. Und hier sehen wir mal eine Studie, die eben Antikörper, die einerseits die eben den PD-Pathway sozusagen angeht, in Kombination aber eben mit LAG3. Und hier sieht man eben in einer entsprechenden Phase 3-Studie bei Melanom, dass doch diese doppelte Strategie eben noch einen zusätzlichen Mechanismus in dieser Immungeschichte anzugehen, doch einen durchaus interessanten Vorteil noch bietet. Das Gleiche geht für dieses Anti-TIGIT, dieser Anti-TIGIT-Bereich in dem Fall, sieht man hier, und das Ganze eben nochmal bei PD-L hoher Expression, sehen wir doch einen erheblichen Vorteil offensichtlich bei diesen Patienten in einer Kombination im Vergleich zu einer reinen Manipulation im PD-1/PD-L1-Bereich. Das ist schon sehr, sehr interessant, wo wir aber dann auch sehen, dass offensichtlich die in diesem Fall die PD-L Expression doch eine ganz erhebliche Rolle spielt im Vergleich zu der Therapie vorher. Das heißt also, hier sind die, die überhaupt kein PDL haben, da braucht man auch mit dieser Kombination offensichtlich nicht unbedingt zu kommen. Ja, CART ist wirklich Zukunftsmusik, aber meines Erachtens eine extrem interessante Variante, die uns wahrscheinlich auch beim Nierenzellkarzinom irgendwann noch beschäftigen wird und die letztendlich auch durchaus ja, interessant ist, was passiert bei einer CAR-T-Zell-Therapie. Wir versuchen, die T-Zellen allerdings außerhalb des Körpers über einen Vektor zu transfizieren mit einem mit einem Bereich, der eben Oberflächenantigene auf der Tumorzelle erkennen kann. Dann werden die Zellen sozusagen in den Körper zurückgegeben und sind sozusagen heiß gemacht dann auf die Oberfläche des Tumors und gehen dann direkt auf den Tumor und versuchen, den zu eliminieren. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Die Problematik dabei ist allerdings, dass wir erstens mit einer nicht unerheblichen Toxizität dieser Therapie rechnen müssen. Also das wird mittlerweile bei hämatologischen Tumoren wird das eingesetzt, wird doch mit sehr, sehr guten Erfolgen. Allerdings, wie gesagt, also Nebenwirkungen, die durchaus auch Todesfolge haben können. Und die Problematik, die wir jetzt beim Nierenzellkarzinom haben und letztendlich auch bei anderen urologischen Tumoren, ist, dass ich natürlich, ich brauche irgendeinen Marker auf der Tumorzelle, der möglichst spezifisch auch noch ist, für die Tumorzelle und in anderen Zellen eben nicht vorkommt, um eben diese Zellen dann heiß zu machen auf diesen Biomarker. Und da haben wir natürlich ein echtes Problem, weil es diese Marker eigentlich noch nicht so richtig gibt. Und da sind natürlich verschiedene Sachen, werden da ausprobiert. Aber auch das ist eben alles noch in den Kinderschuhen. Ja, deshalb molekulare Tumormarker zur Therapiestratifizierung ist genau das gleiche, großes Fragezeichen. Das Einzige, was wir dazu sagen können, ist, dass es natürlich unterschiedliche Untersuchungen gibt. Es gibt ein paar vielversprechende Ansätze, aber es gibt auch viele diskrepante Ergebnisse. Und die klinische Anwendung im Augenblick in der Breite ist definitiv nicht möglich. Gut. Ich darf zusammenfassen, also adjuvante Therapie hatten wir vorhin besprochen, haben gesagt, also wir brauchen eine kritische Risikostratifizierung und dann bei geeigneten Patienten ist das eine sehr, 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 sehr günstige Variante, eben das Überleben zu verbessern, aber man sollte es definitiv nicht mit der Gießkanne ausschütten, das Medikament. Fürs metastasierte Nierenzellkarzinom muss man sagen, wir haben extrem viel effektive Therapiealternativen zur Verfügung in der ersten Linie, die uns also auch im Vergleich zu früher doch sehr, sehr gute Überlebensraten auch erstmal präsentiert. Aber wir müssen eben bei den Therapien, bei einem Großteil der Patienten davon ausgehen, dass sie doch irgendwann in den Progress gehen. Und wir brauchen auf jeden Fall für die zweite Linie, brauchen wir, also wir haben keine wirklichen Alternativen zurzeit zur Verfügung, außer dass man eben also aus dem Bauchhaus oder Eminenz-basiert dann sagt, naja, dann geben wir vielleicht mal Cabozantinib oder irgendwas. Aber wir haben, wie gesagt, keine guten Daten, ob das wirklich die richtige Therapie ist. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall in diesem Bereich neue Medikamente. Wir müssen die alten Therapiestrategien weiterentwickeln, insbesondere dahingehend, dass wir eben überlegen, müssen wir alles gleich von Anfang an voll reingehen oder können wir nicht vorher schon so ein bisschen sortieren und sagen, naja, dieser Patient, der profitiert vielleicht von einer TKI-Monotherapie doch mehr als jetzt von einer Kombination oder IO-IO im Vergleich zu IO-TKI und so weiter und so fort. Das ist im Grunde das, was dann natürlich in Zukunft häufiger dann auch eingesetzt werden muss, eben das sogenannte molekulare Tumorboard, dass man wirklich die Therapie auf individuell auf den entsprechenden Patienten zuschneiden kann. Und wenn wir das nicht weiterentwickeln, dann haben wir ein Problem, dann zumindest in der zweiten Linie fallen wir dann wieder in eine Zeit zurück, die wir eben vor dieser ganzen Ära kennen, nämlich die dunkle Zeit. Und ich hoffe mit Ihnen zusammen, dass uns das nicht passiert. Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich stehe ich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank.